Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Aus gegebenem Anlass widme ich mich in dieser Episode dem Faschismus in Österreich heute. Dass dieser in Österreich wieder Fuß fasst, wird behauptet, dass er wieder erstarkt ist, nicht zuletzt durch den Aufwind, den die FPÖ genommen hat, ist evident und unbestreitbar. Die FPÖ übrigens ist die Partei, die aus dem VDU, dem Verband der Unabhängigen, hervorgegangen ist, der die Interessen ehemaliger Nationalsozialisten und politisch Unzufriedener wahrnahm. 1956 wurde die VDU von der FPÖ übernommen und damit ins demokratiepolitische Spektrum. Bis auf ein paar wenige Ausrutscher, immer mal als Einzelfälle betitelt, war es rund um die faschistoide Bewegung relativ ruhig. Nun, zumindest wenn man eineinhalb Augen zumachte. Und die Medien machten das sehr gerne. Doch während der letzten Jahre, so heißt es, ist der Faschismus wieder da. Das stimmt so nicht, denn es kann nur etwas wieder da sein, was zumindest kurzfristig weg war. Doch der Faschismus in Österreich war nie weg. Es verhielt sich wie mit dem Bürgermeister am Ende des Filmes Hasenjagd, in dem die Geschichte der sowjetischen Offiziere geschildert wird, die noch in den letzten Kriegstagen hingemeuchelt wurden, auf der Flucht. Interessant daran ist, dass fast das ganze Dorf mitgemacht hat. Sehr sehens- und vor allem bedenkenswert. Aber zurück zu dem Bürgermeister. Als er am Ende des Filmes erfährt, dass die Nationalsozialisten den Krieg verloren hatten, zog er einfach seinen Nazi-Janker aus und den Lohn-Janker an. Natürlich könnte man es als bloßen Opportunismus bezeichnen oder als Selbstschutz, denn sie konnten sich ungefähr ausrechnen, dass die Sieger mit den Nationalsozialisten machen würden, die ihnen in die Hände fielen. Zum Beispiel sie vor Gericht stellen, um Gottes Willen. Ich nenne es eher Feigheit. Dennoch bleibt eines, an seiner Einstellung hat sich nichts geändert, bloß äußerlich hat er die Erkennungsmerkmale abgelegt. Genauso ist es mit dem Faschismus in Österreich. Es wurde nur ein Deckmäntelchen übergestreift, und dem er nach wie vor fröhliche Urständ feiert. Meist unbesehen, doch nun hat er dieses Deckmäntelchen abgeworfen und zeigt sich in seiner ganzen widerlichen Lebensverachtung. Doch nun zu den konkreten Ereignissen. Am Samstag, den 26. Juli 2025, fand eine klar ersichtliche faschistoide Demo in Wien statt. Offiziell angemeldet war sie als Kampagne zur, unter Anführungszeichen, Information und Aufklärung der Passanten über die Wiener Asyl- und Migrationspolitik. Wenn man sich dem Ort des Geschehens näherte, so fragte man sich als erstes, wer soll denn da bitte informiert oder aufgeklärt werden, wenn der ganze sogenannte Aufmarsch so weiträumig abgesperrt war, dass niemand sich nähern konnte, der nicht dazugehörte. Wer sollte also informiert oder aufgeklärt werden, wenn man nur im eigenen Saft schmorte? Dies galt übrigens für den gesamten Weg, der also quasi mit einem Sicherheitsabstand von den antifaschistischen Kräften begleitet wurde. Zuletzt gab es eine Sitzblockade von diesen. Und wer jetzt meint, die Exekutive hätte bei den FaschistInnen durchgegriffen, trotz offener Verhöhnung des im Staatsvertrag festgeschriebenen Antifaschismus, irrt. Natürlich wurden Menschen, die sich gegen Faschismus auflehnten, von der Polizei drangsaliert und eingesperrt. Natürlich waren viel mehr AntifaschistInnen als FaschistInnen auf der Straße. Doch was nützt das, wenn die Staatsgewalt sich auf die Seite der Feinde von Menschlichkeit stellt? Veranstaltet wurde dieser Aufmarsch von der Identitären Bewegung Österreichs, kurz IBÖ. Einer rechtsextremen, hierarchisch organisierten Gruppe, die mit Aktionismus, sozialen Medien und der Idee des Ethnopluralismus versucht, Einfluss zu gewinnen. Trotz eines modernen Anstrichs ist sie tief in rechtsextremen und teilweise neonazistischen Netzwerken verwurzelt. Ihre Aktivitäten, insbesondere die Verbindungen zu rechtsterroristischen Akteuren, macht sie zu einem Überwachungsobjekt des Verfassungsschutzes. Und diese Gruppe darf nicht nur ungehindert aufmarschieren in Wien, sie wird sogar weitgehend von der Polizei geschützt. Schauen wir mal, was dazu im Staatsvertrag steht, der meines Wissens nach noch immer gültig ist. Da finden wir im Artikel 9 Absatz 2, ich zitiere, Österreich verpflichtet sich, alle Organisationen faschistischen Charakters aufzulösen, die auf seinem Gebiet bestehen, und zwar sowohl politische, militärische und paramilitärische, als auch alle anderen Organisationen, welche irgendeiner der Vereinten Nationen feindliche Tätigkeit entfalten oder welche die Bevölkerung ihrer demokratischen Rechte zu berauben bestrebt ist. Trotzdem dürfen die Identitären eine Demo anmelden und durchführen. Obwohl sich Österreich weiters verpflichtet, Artikel 9 Absatz 3 desselben Staatsvertrages, unter der Androhung von Strafsanktionen, die umgehend in Übereinstimmung mit den österreichischen Rechtsvorschriften festzulegen sind, das Bestehen und die Tätigkeit der obgenannten Organisationen, also der faschistischen, nationalsozialistischen Organisationen, auf österreichischen Gebiete zu untersagen. Soweit unser Staatsvertrag, der diesem Aufmarsch und die Identitären sofort hätte verbieten müssen. Doch der Staatsvertrag, der ist doch uralt, und wenn die, die die Gesetze machen, selbst verwurschtelt sind, wie soll das dann gehen? Wir können also festhalten, Faschistinnen dürfen nicht nur unbehelligt durch den ersten Wiener Gemeindebezirk marschieren, ihre menschenverachtenden Parolen skandieren und Gewalt androhen, sie werden bei ihrem Tun auch noch von der Polizei respektive der Politik geschützt. Wäre das nicht schon schlimm genug, zeigt ein Vorfall, der am nächsten Tag stattfand, den faschistoiden Einschlag, den bereits etliche Teile der Politik erfasst hat. Dazu begeben wir uns von Wien weg hin zum südlichsten Bundesland Österreichs, nämlich nach Kärnten. Genauer hin nach Bad Eisenkappel. Dort steht der Perschmannhof, der während des Zweiten Weltkrieges als Partisanenstützpunkt diente, beginnend 1941. Der Hof wurde von der Kärntner slowenischen Familie Sadovnik bewirtschaftet. Ende April 1945 lagerten rund 150 Partisanen hier in Erwartung des Endes des Zweiten Weltkriegs. Eine Einsatzgruppe der 4. Kompanie des 1. Bataillons des SS-Polizeiregiments 13 von rund 70 Mann stürmten nach einer privaten Anzeige wegen angeblichen Viehdiebstahls am 25. April 1945 den Perschmannhof. Die dort lagernden Partisanen ergriffen die Flucht. Zivile Opfer wurden die Familie Sadovnik und Kogoi. 4 Erwachsene und 7 Kinder wurden ermordet. 4 Kinder überlebten, 3 davon schwer verletzt. Das Wohnhaus und das Wirtschaftsgebäude wurden niedergebrannt. Am nächsten Tag erstattete der Bewohner des Nachbarhofes Anzeige beim Gendarmerie-Postenkommando Eisenkappel, denn es war nicht üblich, Massaker an Zivilisten zu verüben. Allerdings nicht, weil man nett war, sondern weil Verdächtige bei der Sicherheitspolizei abzuliefern waren, damit diese von der Gestapo zur Erlangung weiterer Informationen über die Partisanen verhört werden konnten. Dieser Vorfall wurde zwar nach Bleiburg gemeldet, aber nicht weiter verfolgt. Denn am 8. Mai 1945 erfolgte das Ende des NS-Regimes. Das heißt, 13 Tage vor dem Ende wurde dieses Massaker noch verübt. Das Kommando für die Vergeltung an den Zivilisten führte Leutnant Josef Reischl. Bei den Ermittlungen gegen die Beteiligten schoben sich diese gegenseitig die Schuld zu. Im Frühjahr 1946 wurden die Ermittlungen durch das österreichische Volksgericht wegen Verübung eines Kriegsverbrechens aufgenommen, überlebende Zeugen befragt, nach den 49 Angehörigen der 4. Kompanie gesucht. Da keine eindeutigen Schuldigen festgestellt werden konnten, wurden die Ermittlungen 1949 eingestellt. Es kam also zu keinen anklagen. Ein weiterer Versuch in Form eines Wiederaufnahmeverfahrens im Jahr 1960 blieb ebenso ergebnislos. Am 25. April 1965 fand eine erste Gedenkfeier am Perschmannhof statt. In dessen Rahmen wurde eine slowenischsprachige Gedenktafel am Ort des Geschehens installiert. Ab Anfang der 80er Jahre fanden Gedenkveranstaltungen jährlich statt. 1982 richtete der Verband der Kärntner Partisanen in einem Teil des wiedererrichteten Wohnhauses ein Museum ein, das die Geschichte und den Widerstand der Kärntner Slowenen während des Nationalsozialismus thematisiert. Ein Jahr später wurde am Vorplatz des Hauses das Denkmal des antifaschistischen Widerstandes wiedererrichtet. Dieses war ursprünglich am Friedhof St. Ruprecht in Völkermarkt aufgestellt und am Nationalfeiertag, also am 26. Oktober des Jahres 1947, enthüllt worden. Es stammt vom kroatisch-österreichischen Künstler Marian Matijevic. Auf einem Sockel befindet sich eine Figurengruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau. Die Frau und einer der Männer trugen je eine Maschinenpistole und der andere Mann eine Axt, während seine linke Hand zum Mitgehen aufforderte. Als eine der wenigen monumentalen Figurengruppen der unmittelbaren Nachkriegszeit in Österreich richtete sie sich gegen den Faschismus und wurde im Stil des sozialistischen Realsozialismus errichtet. In der Nacht vom 9. auf den 10. September 1953 wurde das Partisanendenkmal von unbekannten Tätern gesprengt. Das Denkmal konnte wegen der politischen Verhältnisse in Kärnten nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz aufgestellt werden, was auch sehr sprechend ist bezüglich Kärnten. Statt der Figurengruppe steht nun seit 1961 eine Schale auf dem verbliebenen Sockel. Die Bronzeteile der gesprengten Figurengruppe wurde zunächst gelagert, dann 1983 zusammengeschweißt und auf einem neuen Sockel am 14. August 1983 auf dem Perschmannhof ein weiteres Mal enthüllt. Die ursprünglich zum Mitgehen auffordernde Figur hält nun eine Handgranate in der Hand. Nicole Six und Paul Petridge brachten die Figurengruppe 2015 kurzzeitig wieder an den ursprünglichen Aufstellungsort und wieder zurück. Damit verbinden sie gegenwärtigen und historischen Standort und thematisieren die vom Staat unterlassene Wiederaufstellung. Die heute getrennten Teile zeugen vom Umgang der jungen Republik mit ihrer Vergangenheit. Während die Schale das Denkmal in St. Ruprecht neutralisiert hat, erinnern die Schweißspuren an der Rückseite der Figurengruppe am Perschmannhof bis heute an die an ihr verübte Gewalttat. Die Figurengruppe steht seit 2020 ebenfalls unter Denkmalschutz. Ein Ort des Gedenkens und des Erinnerns, der Bildung und des Austauschs. So wurde er genutzt, auch am 27. Juli 2025. Jugendliche aus Italien, Slowenien und Österreich waren gekommen, um an einer Veranstaltung zum Thema Erinnerungskultur teilzunehmen. Da stürmten plötzlich und ohne Vorwarnung PolizistInnen das Gebäude, während gerade ein Seminar des Clubs slowenischer StudentInnen stattfand. Dieses Treffen war nicht das erste, sondern hatte bereits im Vorjahr an diesem Ort zahlreiche TeilnehmerInnen angelockt, unter ihnen auch Nachkommen von NS-Opfern. Doch warum wurde diese Veranstaltung gestürmt? Nicht einfach nur von ein paar PolizistInnen, sondern mit einem Großaufgebot, inklusive Hundestaffeln, während über dem Haus Hubschrauber und Drohnen flogen. Aber, also, warum das Ganze? Wegen des Verdachts von Verwaltungsübertretungen. Zur Einordnung, unter Verwaltungsübertretungen fallen alle Dinge, die gegen Verwaltungsvorschriften verstoßen. Na, 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 nicht. Und umfasst ein sehr weites Feld, wie Verstöße gegen Verkehrsregeln, also ein Strafzettel ist eine Verwaltungsübertretung, Umweltschutzmaßnahmen etc. Falschparken zieht zum Beispiel eine Verwaltungsstrafe nach sich. Man sollte meinen, das sei nicht weiter tragisch, dann kommt jemand, stellt den Sachverhalt fest, stellt einen Strafbescheid aus und gut ist. Aber in dem Fall führte eine simple Verwaltungsübertretung bzw. angeblich deren mehrere zu einem massiven Einsatz von Exekutivkräften. Doch worin bestanden die angeblichen Verwaltungsübertretungen? Angeblich handelt es sich um 64 an der Zahl. Ich habe allerdings außer dem angeblichen, nicht ordnungsgemäßen Campen nichts gefunden. Und selbst das ist Unsinn, da es sich um das Campen auf Privatgelände handelte. Das würde also bedeuten, dass nächstens der Staatsschutz in meinem Garten stehen darf, wenn ich darin ein paar Zelte aufbaue. Darüber hinaus wird auf Widerstand gegen die Staatsgewalt gepocht. Haben die TeilnehmerInnen Gewalt gegen die ExekutivbeamtInnen ausgeübt? Nein, gar nicht. Sie haben nur von ihrem Recht Gebrauch gemacht, sich nicht auszuweisen, was in Österreich legitim ist. Nein, es geht nicht darum, dass man sich nicht ausweist, weil man nichts zu verbergen hat, sondern weil man nicht auf die Listen will, die von der Exekutive angelegt werden, wie während des Einsatzes immer wieder betont wurde. Wenn es also eine reine Verwaltungssache ist, wozu der Staatsschutz und die bewaffnete Mannschaft? Wegen Transparenten, die den antifaschistischen Geist zum Ausdruck bringen? Warum geht man gegen Banner vor, die beim antifaschistischen Widerstand aufgezogen werden, nicht aber bei Faschistinnen? Wer sich ein Bild von diesen Sprüchen machen möchte, möge sich die Fotos der Kundgebung selbst ansehen. Sogar das Zünden von Pyrotechnik vor dem Stephansdom war kein Problem. Nicht einmal das Losziehen nach der Kundgebung offensichtlich gewaltbereit. Alles war der Exekutive nur ein Achselzucken wert. Aber was mehr brachte, war die Festnahme von GegendemonstrantInnen, die sich friedlich und gewaltlos zu einem Sitzstreik versammelt hatten. Angeblich, weil sie sich nicht ausgewiesen haben. Das sind wir schon wieder. Aber jene, die mitten in einer Menge Pyrotechnik zünden, die mit Stielen und Parolen losziehen, die fragt man erst gar nicht nach dem Ausweis. Die etwas weinerliche Stellungnahme der Polizei zum Vorfall in Kärnten lautet dann so, also nicht der Polizei, sondern nur unter Anführungszeichen der auf Kärnten. Hier der Originalton. Ebenso aufklärungswürdig ist die Verweigerung der Identitätsbekanntgabe diverser Teilnehmer. Diese relativ leichte Übung hätte die Amtshandlung wesentlich verkürzt und auch das Hinzuziehen weiterer Kräfte zur Unterstützung wäre nicht notwendig gewesen. Grundsätzlich gilt zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Kärntner Polizei weiß, wer wir sind und dieses Wissen an die GegnerInnen weitergibt. Nun, geben könnte. Wenn jemand sich ausweisen musste, dann der Veranstalter, der wohl bekannt war. Ansonsten verstößt es gegen kein Gesetz, sich in diesem Fall nicht auszuweisen. Was allerdings äußerst fragwürdig ist, ist die Amtshandlung an sich, die derart brutal und unverhältnismäßig stattfand, die zur Retraumatisierung mancher Teilnehmenden führte. Bernhard Sadovnik, Bürgermeister von Globasnitz und Obmann der Gemeinschaft der Kärntner SlowenInnen, brachte es in einem Schreiben an die Bundesregierung wie folgt auf den Punkt. Als Nachkomme der am Perschmannhof ermordeten Familie Sadovnik und jemand, der seit Jahren gemeinsam mit den höchsten politischen RepräsentantInnen der Republik das Gedenken mitträgt, empfinde ich diesen Einsatz aufgrund von angeblichen Verwaltungsübertretungen als unverhältnismäßig respektlos und retraumatisierend. Ganz offensichtlich ging es um die Einschüchterung von AntifaschistInnen auf dem Grund und Boden, auf dem die Nazis vor 80 Jahren ein Massaker veranstalteten. Doch wer hat eigentlich den Befehl zu diesem Einsatz gegeben? Denn ohne Befehl geht bei der Exekutive und bei anderen Uniformträgern gar nichts. Niemand will sich dazu wirklich bekennen. Doch es gilt zu bedenken, dass wir in unserem Innenminister einen Verehrer des austrofaschistischen Diktators Engelbert Dollfuß vor uns haben der örtliche Bezirkshauptmann, der ein Förderer von Treffen der kroatischen Ustascher FaschistInnen auf Österreichs Boden ist. Übrigens kam es bei letzteren, so umstritten sie auch sind, nicht zum Einschreiten der Exekutive oder einer angeblich unumgänglichen Identitätsfeststellung. Ergänzend noch eine Aussage der AUF, der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher, also der Gewerkschaft der FPÖ, wir erinnern uns, der Enkelpartei der NSDAP, im öffentlichen Dienst. Aber lesen wir mal. Im Namen der AUF Kärnten verwehre ich mich, ich ist in dem Fall der Landesvorsitzende der AUF Kärnten, weiter im Text, also ich mich gegen die Kriminalisierung der einschreitenden Kolleginnen und Kollegen sowie der anwesenden Behördenvertreter. Wenn hochanständige Personen aus Polizei- und Behördenkreisen an den Pranger gestellt und sogar in die Nähe des Faschismus gerückt werden, weil sie von Politikern gemachte Gesetze vollziehen, dann zeugt das von einem nicht nachvollziehbaren Rechtsverständnis. Der Rechtsstaat gilt schließlich für alle und die Politik ist gefordert, sich hinter die Exekutivorgane zu stellen. Als hochanständig hätten sich auch die meisten selbst deklariert, die den Faschismus vor dem Zweiten Weltkrieg unterstützten. Gesetze zu vollziehen ist gut und richtig, aber auf der einen Seite noch nicht einmal so richtig zu wissen, welche Gesetze da vollzogen werden und die, die einem einfallen lassen, an Fadenscheinigkeit nicht zu wünschen übrig. Wohingegen bei der faschistischen Seite die Gesetze plötzlich keine Geltung mehr zu haben scheinen, beziehungsweise nicht vollzogen werden müssen. Anstand und faschistische Gesinnung geht nicht zusammen. Und an den Taten, die sie setzen, merkt man, wie weit es mit dem Anstand wirklich ist. Und ja, die Politik sollte sich hinter Exekutivorgane stellen, die BürgerInnen schützen vor Willkür und Eigenmächtigkeit. Wer allerdings schützt die BürgerInnen vor Willkür und Eigenmächtigkeit, wenn sie von der Exekutive in solch durchsichtiger und offensichtlicher parteiischer Weise ausgeübt wird? Es ist zu spät zu fordern, den Anfängen zu wehren, denn die Anfänge sind längst hinter uns. Die FaschistInnen sitzen in Macht- und Gesetzgebungspositionen, in Funktionen, die den Rechtsstaat bedrohen und die Demokratie untergraben. Wer jetzt nicht laut ist gegen Faschismus und Terror, der wird von ihm überrollt werden. Ich bin überzeugt davon, dass es mehr Menschen gibt, die nicht faschistisch sind. Aber es nützt nichts, wenn sie den Kopf vor der Gefahr in den Sand stecken, die schon längst Alltag ist. Und damit dafür sorgen, dass wir immer weiter weg und nicht zugehen auf eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Der Faschismus ist im Nadelstreif und in Uniform mitten in unserer Gesellschaft angekommen, verfügt über Geld, Macht und Einfluss. Wie steht es mit dir? Auf welcher Seite stehst du? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Stellungnahmen und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.